und die Lesung aus dem Markus-Evangelium 14, 32 bis 42 lese ich vor. Und dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie: Setzt euch hier hin und wartet auf mich, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Tiefe Traurigkeit und Angst überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen: Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt bei mir und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, so erspare mir diese schwere Stunde und bewahre mich vor diesem Leiden. Dir ist alles möglich, aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus. Simon, rief er, schläfst du? Kannst du denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt nur das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Noch einmal ging Jesus ein Stück weg und bat Gott mit den gleichen Worten um Hilfe. Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen und sie wussten vor Müdigkeit nicht, was sie Jesus sagen sollten. Als er zum dritten Mal zu ihnen zurückkehrte, rief er: Ihr schlaft immer noch und ruht euch aus, genug jetzt. Die Stunde ist gekommen. Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Der Verräter ist schon da.
Es war an einem hellichten Tag. Es war Sabbat, es war Ruhetag, wir würden sagen Sonntag, Gottesdienstzeit, als Jesus wieder einmal auf einen hohen Berg stieg. Doch dieses Mal war er nicht, wie sonst so oft, für sich alleine, sondern er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich, drei seiner engsten Jünger. Sie gingen auf diesen Berg, um zu beten. Sie gingen auf diesen Berg, um die Begegnung mit Gott zu suchen. Das war es zumindest, was Jesus seinen drei Gefährten sagte. Doch auf diesem Berg sollte etwas so Gewaltiges passieren, womit seine Jünger niemals gerechnet hätten. Es war in einer finsteren Nacht. Und diese Finsternis drückt wohl auch die Gefühlslage dieser zweiten Geschichte aus. Es war zur Zeit des Passafestes, wir würden sagen Gründonnerstag, dem Vorabend zu Karfreitag, als Jesus zu einem Ort mit Namen Gethsemane kam. In diesem Garten Gethsemane war er jedoch auch nicht für sich alleine, sondern auch hier waren Petrus, Jakobus und Johannes bei ihm. Sie gingen in diesen Garten, um zu beten. Sie gingen in diesen Garten, um die Begegnung mit Gott zu suchen. Doch was sie fanden, war etwas völlig anderes. Oh, ich muss euch unbedingt erzählen, was da auf diesem Berg passiert ist am hellichten Tag. Das ist unglaublich. Zuerst dachte ich ja, ich träume. Denn ihr müsst wissen, ich, Petrus, ich finde Beten richtig anstrengend. Und da passiert es mir auch des Öfteren, dass ich beim Beten einschlafe. Einfach so plötzlich bin ich weg. Aber nein, diesmal war es mit Sicherheit kein Traum. Es war die absolute Realität. Okay, ich muss zugeben, ich bin zwar wirklich kurz eingeschlafen, aber dann war ich hellwach. Und was ich dann sah, das war unglaublich.
Dort auf dem Berg veränderte sich vor ihren Augen Jesu Aussehen. Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell, wie es kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Dann erschienen Elia und Mose vor ihm. Die beiden redeten mit Jesus.
In diesem außergewöhnlichen Moment bekam ich vor Augen geführt, ich, Petrus, wer Jesus wirklich ist. Plötzlich sah ich nicht mehr nur seine menschliche Gestalt vor mir, sondern ich sah sein göttliches Wesen. Ich sah seine himmlische Herrlichkeit. Die Kleider von Jesus begannen so hell zu leuchten, dass sie weißer waren als Schnee. Und auch sein Gesicht so hell wie die Sonne, wenn sie an ihrem Zenit steht. Und als ob das nicht schon genug wäre, erschienen da auch noch Mose und Elia. Der große Mose, der uns das Gesetz, die Tora gegeben hat. Und Elia, einer der größten Propheten des alten Bundes. Jesus begann sich mit ihnen zu unterhalten über seinen bevorstehenden Tod und über all das, was noch geschehen sollte. Das ist doch unglaublich, oder? Ihr könnt euch vorstellen, ich habe diesen besonderen Moment da auf diesem Berg so unheimlich genossen. Ich habe es geliebt, auf diesem Berg zu sein. Und gleichzeitig wurde ich auch erfüllt von einer tiefen Ehrfurcht, von einer Ehrfurcht vor der Herrlichkeit Gottes. Und ich wusste, ich will nicht mehr runter von diesem Berg. Ich will nicht mehr weg von hier. Und der Höhepunkt, der kommt ja erst noch. Denn plötzlich erschien uns am Himmel die Herrlichkeitswolke Gottes. Diese Wolke, die uns regelrecht umschloss, die uns regelrecht umarmte. Dieselbe Herrlichkeitswolke, die auch Mose schon gesehen hat auf dem Berg Sinai. Diese Wolke, die dafür steht, dass Gott wirklich da ist. Und das war Gott. Er war mit uns auf diesem Berg. Denn plötzlich hat sich auch noch der Himmel vor uns aufgetan. Der Himmel hat sich aufgetan und Jakobus, Johannes und ich, wir standen da plötzlich vor dem Thron Gottes. Wir standen vor dem Thron Gottes und von dem Thron aus, da war auch eine Stimme zu hören.
Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören.
Sofort habe ich mich an die Taufe von Jesus erinnert. Auch dort war die exakt selbe Stimme zu vernehmen, der exakt selbe Wortlaut. Gott sagte und Gott bestätigte uns hier nochmals, dass Jesus wirklich sein Sohn ist. Doch dieses Ereignis da auf dem Berg, das war mehr als ein bloßer Zauber, der uns Jünger von der Gottessohnschaft überzeugen sollte. Vielmehr war das Ganze hier ein Moment der Anbetung. Es war ein Moment der Anbetung. Ich bekam Zugang zum Thron Gottes. Ich bekam Zugang zum Herzen Gottes. Ich spürte förmlich an meinem ganzen Körper die göttliche Gegenwart und ich erhielt einen Vorgeschmack auf die Auferstehung von Jesus und auch auf seine Wiederkunft. Ich spürte und erlebte, wer und wie Jesus wirklich ist. In diesem Moment da auf dem Berg, in diesem Moment der Anbetung, begann in mir drin ein Prozess von einem reinen Kopfwissen über Jesus und seine Liebe hin zu einer anbetenden Erfahrung seiner Liebe. Das ist es, was da auf diesem Berg passiert ist. Ich machte diese unglaublich schöne, anbetende Erfahrung. Wie oft wünschen auch wir uns, die wir heute hier zusammen sind, solch eine anbetende Erfahrung. Doch im Gegensatz zu dieser anbetenden Erfahrung dort, die Petrus da gemacht hat auf dem Berg der Verklärung, gleicht unser Gebetsleben doch eher dem vom Garten Gethsemane. Die gleichen drei Jünger, die diese anbetende Erfahrung dort auf dem Berg machen, erleben im Garten Gethsemane eine ausbleibende Erfahrung. Eigentlich wollen die Jünger diese wirklich finstere Nacht im Garten nicht zum Schlafen, sondern zum Beten nutzen. Sie wollen Jesus unterstützen in seinem Gebetskampf, in seinem Ringen mit seinem bevorstehenden Tod. Deswegen fangen sie auch an zu beten. Sie beten, aber nicht sehr lange. Sie schlafen tatsächlich ein. Und nachdem sie von Jesus, der gerade wirklich Todesängste durchlitt, zweimal wieder geweckt werden, passiert immer wieder dasselbe. Die Jünger schlafen. Sie schlafen, statt zu beten. Da ist nicht nur annähernd etwas von einer übernatürlichen Erfahrung zu lesen, zu spüren, zu sehen, nichts. Geht es dir nicht oft ähnlich? Wie oft hast du dich schon in diesen Garten begeben? In diesen Garten ins Gebet, in die stille Zeit, in den Gottesdienst, in den Lobpreis. Und da war einfach nichts von einer anbetenden Erfahrung zu spüren. Wie oft hast du schon erlebt, dass die Erfahrung einfach ausbleibt? Ja, es stimmt. Viele unserer Gebete bringen solch eine ausbleibende Erfahrung mit sich. Es passiert einfach nichts. Doch was tun, wenn die Erfahrung ausbleibt? Was tun, wenn wir Jesus nicht spüren? Was tun, wenn wir absolut nichts erleben? Eine Umarmung. Ein Vater umarmt seinen Sohn. Dieses Motiv steht in dem Gemälde von Rembrandt im Vordergrund. Diese Umarmung, die zeugt von Liebe, von bedingungsloser Annahme, von Zuwendung. Sie zeugt von Ermutigung, von Trost und auch von Genuss. Und genau das ist Gebet. Das ist Gebet. Im Gebet schließt Gott uns in seine Arme. Das ist es, wie es Petrus uns gerade hier erzählt hat, was auf dem Berg der Verklärung passiert ist und was auch heute noch geschieht. In der Anbetung wird nämlich all das, was wir über Gott wissen, auch spürbar und erfahrbar. Im Gebet spüren wir Gott handgreiflich und Gottes Gegenwart, ja Gott selbst, umarmt uns. Gott selbst will uns im Gebet in seine Arme schließen. Ich möchte auf zwei Dinge näher eingehen, die uns verdeutlichen, was solch eine Umarmung Gottes mit sich bringt. Das Erste, was so eine Umarmung mit sich bringt, sie ist Genuss. Viele von uns, ja, danke, wissen ganz genau, wie man Pizza genießt. Also, ich liebe Pizza, vor allem Tiefkühl. Muss man noch aufbekommen?
Ja.
Ich weiß nicht, was wir an Flaschenöffner Rollfings haben, oder? Naja, es reicht. Viele von uns wissen auch, wie man Bier genießt, oder? So ein schönes Feierabendbier einfach mal trinken. Und viele von uns wissen auch ganz genau, wie man Fußball genießt. Wie man Fußball genießt, wenn man selber irgendwie ein bisschen spielt oder wenn man Fußball schaut. Aber ich glaube, unser Problem ist, dass wir vergessen haben, Gott zu genießen. Wir haben vergessen, Gott zu genießen. Keiner weiß mehr richtig, wie man Gott eigentlich genießt. Wie genießt man Gott? Doch genau das ist Gebet. Das ist Gebet. Beten heißt Gott genießen, seine Umarmung zu genießen im Gebet. So wie Petrus, der nicht mehr runter wollte von diesem Berg, weil er Gottes Umarmung so unheimlich genossen hat. Eine gute Freundin von Sarah und mir hat vor kurzem erlebt, was es heißt, Gott zu genießen im Gebet. Und sie kann heute leider nicht hier sein. Sie wohnt auch in Süddeutschland, aber sie ist mit hier in einem Video, das sie uns aufgenommen hat, wo sie uns beschreibt, wie sie Gott genossen hat im Gebet und was das für sie bedeutet, wenn Jesus sie in ihre Arme schließt.
Hallo auch von meiner Seite.
Genau, also ich möchte euch kurz ein Zeugnis erzählen oder einfach eine Situation vor ein paar Wochen, als es mir persönlich nicht so gut ging und oder generell so eine Zeit des Zerbruchs war, in der es mir einfach nicht so gut ging. Und es war Wochenende, ich war alleine zu Hause und ja, da kam irgendwie nochmal alles hoch, ich musste voll weinen und ja, ich weiß nicht, vielleicht war auch ein bisschen Selbstmitleid dabei, auf jeden Fall ging es mir einfach nicht so gut und ich musste einfach nur weinen und ich habe mir einfach nur eine Umarmung von Jesus gewünscht und ich wusste auch eigentlich, dass ich das nur bei ihm bekommen kann. Ja, und dann habe ich einfach gebetet, hatte dann den Impuls irgendwie nach oben zu gehen in das Büro von meinem Papa und habe das dann auch gemacht und habe mich da in den Sessel eingekauert und ja, musste dann einfach nur weinen. Habe einfach zu Gott gerufen und ihm gesagt, hey Gott, Jesus, ich wünsche mir eine Umarmung von dir und zwar ohne eigene Kraftanstrengungen irgendwie mir vorzustellen, dass er mich jetzt umarmen würde oder irgendein Lied zu singen oder ein Bibelvers, sondern einfach nur eine Umarmung von ihm. Und erstmal ist so nichts passiert, aber ich hatte so das Gefühl, jetzt meine Augen aufzumachen und habe dann einfach an die Wand gegenüber von mir geschaut und da war dann ein Zettel und da ist sind meine Augen stehen geblieben und auf dem Zettel stand: Du bist sicher in meinen Armen, mein Kind. Bei mir bist du geborgen. Ich halte dich, ich trage dich mit all deinem Sein. Ich flüstere dir ins Ohr, du bist mein Schatz. Ich freue mich an dir, mein Kind. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet, dass du endlich entspannt in meinen Armen liegst, meine Tochter. Ich bin da und ich liebe dich, mein Friede sei in dir. Das war erstmal so ein Wow-Moment. Das war echt irgendwie so krass, dass es da einfach stand. Und vor allem der Satz, ich habe so lange auf den Moment gewartet, dass du endlich entspannt in meinen Armen liegst, war für mich so ja, echt krass auch so, weil ich ja eben so auch zu Gott gesagt habe, so ohne Anstrengung möchte ich das. Und ja, das war dann echt so ein Wendepunkt an dem Tag. Ich habe das dann auch echt gespürt, dass der Friede einfach voll da war und so, ja, mich begleitet hat. Und danach habe ich es einfach nur noch genossen, mit Jesus so unterwegs zu sein oder halt den Tag mit ihm zu gestalten. Ich habe dann einfach die ganze Zeit so auf on gebetet und mit ihm mich unterhalten und den Tag so gestaltet. Und ich habe es einfach nur genossen, in seiner Gegenwart und mit ihm zusammen den Tag zu erleben, weiter zu gestalten. Und ja, die Zeit möchte ich auch nicht missen mit Jesus, so diese Zweisamkeit, diese Intimität mit ihm. Und ja, genau, das wollte ich einfach weitergeben.
Gebet ist Genuss, so wie es Lea uns auch gerade hier beschrieben hat in ihrem Zeugnis. Und das Zweite, was die Umarmung Gottes mit sich bringt, sie ist Stärkung. Gebet als Kraftquelle. Eine Umarmung Gottes schenkt uns Kraft. Die meisten von uns wissen, wir alle wissen, wie gut eine Umarmung tut, wenn es einem schlecht geht. Wie schön ist das, sich einfach in die Arme von jemandem fallen zu lassen, um einfach nur getröstet und ermutigt und gestärkt zu werden. Es gibt eine Studie, das könnt ihr später mal ausprobieren, bei eurem Freund, Freundin, Ehepartner. Eine Studie sagt, eine Umarmung von 20 Sekunden reicht, damit Glückshormone ausgeschüttet werden, damit es einem besser geht. Also 20 Sekunden mal jemanden in den Arm nehmen und beim anderen werden Glückshormone ausgeschüttet und einem geht es wieder gut, man ist gestärkt. Und so oder so ähnlich erging es wohl auch Jesus, der beim Beten fast immer erfahren durfte, wie ihn sein Vater im Himmel umarmt. Bei seiner Taufe zum Beispiel, wo der Geist Gottes wie eine Taube auf Jesus herabkam und ihn umhüllte und ihn umarmte, um ihn zuzurüsten, um ihn zu stärken für sein Wirken. Denn erst nach der Taufe hat Jesus dann auch wirklich angefangen, Wunder zu tun und zu lehren, nach diesem Stärkungsmoment. Oder bei der Geschichte von uns heute hier, auf dem Berg der Verklärung, wo auch diese Taufstimme Gottes zu hören ist und wo die Herrlichkeitswolke Gottes Jesus umarmt, umhüllt, um ihn zu stärken für sein Leiden am Kreuz. Es ist interessant, die Geschichte der Verklärung steht am Übergang zwischen dem ersten und dem zweiten Teil vom Markus-Evangelium. Diese Geschichte der Verklärung steht so ziemlich genau in der Mitte vom Markus-Evangelium. Im ersten Teil von Markus geht es ganz stark darum, wer Jesus ist, um seine Identität, um seine Zeichen und Wunder. Im zweiten Teil von Markus steht dann ganz deutlich und ganz stark das Leiden von Jesus im Vordergrund, wie Jesus verspottet, verhöhnt wurde und wie Jesus auch sterben musste am Kreuz. Und somit ist diese Geschichte hier, dieses Erlebnis der Anbetung auf dem Berg, der Übergang, sozusagen die Vorbereitung und die Stärkung Jesu auf sein Leiden. Durch dieses Erlebnis wurde er gestärkt. Und nicht nur er, sondern auch seine Jünger wurden gestärkt und vorbereitet auf das Leiden von Jesus und auch auf ihr eigenes. Gebet ist Stärkung. Gebet ist Genuss. Ohne Gebet, ohne anbetende Erfahrung, ohne die Umarmung Gottes wird dein und mein geistliches Leben früher oder später einschlafen. Und einschlafen ist ein sehr gutes Stichwort. Denn Gebet ist nicht nur Stärkung. Gebet ist nicht nur Genuss. Beten ist auch ermüdend und einschläfernd. Beten ist anstrengend. Gebet ist Kampf. Im Garten Gethsemane erleben die Jünger nämlich und vor allem Jesus nichts von einer Umarmung Gottes, nein, sie erleben die Verlassenheit Gottes. Sie erleben die Verlassenheit Gottes im Gebet. Wir erinnern uns an den Gebetskampf von Jesus in diesem Garten. Der Dirk hat es uns gerade vorhin vorgelesen, wo Jesus dahin kniet und betet: Aber Vater, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das betet Jesus und was passiert auf das Gebet hin? Es kommt zu keiner Gebetserhörung. Dieses Gebet, diese Bitte von Jesus ist wohl das einzige Gebet von ihm, das nicht erhört wurde. Keine Gebetserhörung. In diesem Garten steht Jesus etwas gegenüber, das schlimmer ist als Folter und Tod. So viel schlimmer, dass Folter und Tod im Vergleich dazu nur Mückenstiche sind. In diesem Garten bekommt Jesus nämlich den bitteren Vorgeschmack von der Trennung von Gott. Er kriegt diesen bitteren Vorgeschmack der Verlassenheit Gottes zu spüren. Diesen bitteren Vorgeschmack, dass er verlassen war von Gott, dass er dann am Kreuz aufs Bitterste erlebte. Verlassen von Gott. Nichts mit Umarmung, nein, verlassen von Gott. Doch das Entscheidende kommt jetzt. Im Gegensatz zu seinen Jüngern hat Jesus trotz dieser Verlassenheit nie aufgehört zu beten. Er hat nicht aufgehört zu beten. Seine Verlassenheit, sein Leid, seine Ängste haben ihn nicht von Gott weggetrieben, sondern sie haben ihn vielmehr zu Gott hingetrieben. In diesem Garten hat Jesus alle seine Bitten, alle seine Klagen, alle seine Wünsche und Zweifel in ein Gebet formuliert und vor Gott gebracht. Er ist am Beten dran geblieben. Und nicht nur im Garten hat Jesus gebetet, wo er verlassen war von Gott, nein, sondern sogar noch am Kreuz. Sogar am Kreuz, in der schlimmsten Stunde Jesu, da hat Jesus auch noch gebetet und geschrien: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat Teile von Psalm 22 gebetet, die eben genau mit diesem Wortlaut beginnen: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lasst uns doch ganz kurz gleich gemeinsam aufstehen und und einen Abschnitt von diesem Psalm 22 beten, den Jesus da am Kreuz gebetet hat. Lasst uns sozusagen mit hineinsteigen in das Gebet von Jesu. Wir werden zwei Gruppen machen, einmal einfach hier und einmal hier, Gruppe 1, Gruppe 2, und ein paar Verse von diesem Psalm gemeinsam beten. Wir stehen auf. Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.
Aber du bist heilig, denn du thronst über den Hochgesängen Israels. Unsere Väter hoffen auf dich, und da sie hoffen, heißt du den Himmel heraus. Wo zu dir schrien sie, sie wurden errettet, sie hoffen auf dich und wurden nicht zu Schaden.
Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm.
Du hast mich aus meiner Totalheit gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Schutz an.
Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umhängt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs.
Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt mir am Gaumen, und du legst mich in des Todes Staub. Deine Wunde haben mich umgeben, und der böse Motte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie aber schauen zu und weisen sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand.
Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen. Errette mein Leben vom Schwert, mein einziges Gut von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der wilden Stiere. Du hast mich erhört.
Trotz der Verlassenheit Jesu im Garten und am Kreuz hat er nie aufgehört zu beten. Und mindestens drei Dinge sind dabei auch wichtig für uns. Das erste, Jesus wurde verlassen, damit wir nie verlassen sein müssen. Jesus wurde verlassen, damit wir nie verlassen sein müssen. Er hat die Gottverlassenheit, die uns hätte treffen müssen, auf sich genommen, damit uns keiner mehr aus seiner Hand reißen kann. Damit wir nie mehr von Gott getrennt, damit wir nie mehr von Gott verlassen sind, auch nicht im Gebet. Das Zweite, auch wenn unser Weg uns durch die Nacht vom Garten Gethsemane führt und wir überhaupt nichts mehr von Gott spüren, dann ist er trotzdem da. Und der beste Rat für uns lautet, sei wie Jesus und suche Gott. Geh zu Gott. Bete, gerade auch dann, wenn du ihn nicht spürst. Und sei zuversichtlich, dass der Tag wieder kommen wird, wo du Gott wieder spüren wirst. Die Dunkelheit, die Nacht vom Garten Gethsemane wird nicht für immer andauern, sondern sie wird auch wieder zum Tag der Berg der Verklärung werden. Und das Dritte, auch wenn es uns so vorkommt, als ob alles Beten nichts bringt, dann wird es uns erst recht nichts bringen, wenn wir mit Beten aufhören. Auch wenn es uns absolut nicht danach zumute ist, zum Beten, auch wenn wir absolut keinen Bock auf Beten haben, gerade dann ist es wichtig zu beten. Und dabei helfen uns gerade diese regelmäßigen Gebetszeiten am Morgen, in der stillen Zeit oder am Abend, wo man regelmäßig ins Gebet geht und betet und zu Gott kommt. Wisst ihr, in unserem Leben wird diese Spannung zwischen Bergerlebnis und Gartenerlebnis genauso vorhanden sein wie im Leben von Petrus und der anderen Jünger. Diese Spannung zwischen anbetender Erfahrung und ausbleibender Erfahrung. Diese Spannung zwischen Gebet als Genuss, Gebet als Stärkung, aber auch Gebet als Kampf, Gebet als anstrengend und ermüdend. Doch egal, wo du dich vielleicht gerade befindest, ob auf dem Berg oder im Garten, eines ist ganz sicher: Jesus ist bei dir. Egal ob spürbar auf dem Berg oder nicht spürbar im Garten, Jesus ist da. Und dass Jesus da ist, das allein ist genug. Jesus ist da. Wir beten. Jesus, wir danken dir, dass du da bist. Auch jetzt gerade hier in diesem Gottesdienst. Wir danken dir, dass du die Verlassenheit Gottes auf dich genommen hast, damit wir nie mehr von Gott verlassen sein müssen. Und du siehst diese Spannung in unserem Leben, wo Gebet was Schönes ist, was wir genießen, aber gleichzeitig auch so oft was, wo wir zu kämpfen haben, wo Gebet anstrengend ist, ermüdend ist. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, mit dieser Spannung umzugehen. Diese Spannung, die unser ganzes Leben lang vorhanden sein wird. Jesus, wir danken dir, dass du da bist und dass das allein genug ist. Und wir beten, dass du uns immer wieder doch so Momente schenkst, von Momente so einer anbetenden Erfahrung, wo wir dich wirklich spüren und erleben dürfen und wo all das von unserem Kopf auch in unser Herz sinkt und wir wirklich wissen dürfen, du bist da und es ist gut, dass du da bist. Amen. Und was gäbe es nicht Besseres, wenn wir genau jetzt auch ins Gebet übergehen, in eine Gebetszeit. Und mein Gebet schon seit einigen Wochen ist, dass wirklich diese Gebetszeit im Lobpreis auch so eine Zeit wird, wo wir Jesus spüren dürfen. Dass wir vielleicht auch heute Morgen so ein Bergerlebnis erfahren. Und wenn wir es nicht tun, nicht erleben werden, wissen wir trotzdem, dass Jesus da ist und ihm gebührt die Ehre.